Digital und real. Digitale Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott.
Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen, zu einer neuen Episode von Digital und Real, dem Podcast der Region Digital bei der Allianzmission. Hier reden wir über echte Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott im digitalen Raum. Und ich freue mich, dass ich heute nicht alleine bin, sondern Stefan Seibel zu Gast habe. Ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
Moin, hallo.
Stefan ist mit dabei, weil er eine sehr interessante Doktorarbeit geschrieben hat. Darüber erfahren wir gleich mehr. Stefan, du bist ganz analog erstmal Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Lübeck. Und ich habe eben schon angedeutet, du hast deine Doktorarbeit geschrieben, und zwar in Chicago, Trinity, zum Thema Evangelism via Tools of Digital Communication, the Benefits of Alpha Online Courses for a Local Church. Also kurz übersetzt, Evangelisation durch Tools der digitalen Kommunikation, die Vorteile von Alpha Online Kursen für eine lokale Gemeinde. Super spannendes Thema. Wir steigen mal schnell ein, Stefan. Warum? Warum gerade dieses Thema?
Ja, genau. Hallo nochmal. Freue mich total, hier zu sein und darüber zu reden. Ich habe dieses Thema, ist schon ein bisschen her, dass ich das gewählt habe, mich dafür entschieden habe und dann noch bearbeitet habe. Ich habe es vor einem Jahr abgeschlossen und habe 3 Jahre lang mehr oder weniger dran gearbeitet mit einer kurzen Unterbrechung. Das heißt, es war 2021, als ich mich für dieses Thema entschieden habe, voll in der Corona-Zeit drinne. Mhm. Und da hat sich in der gemeindlichen Landschaft natürlich wirklich viel verändert. Mhm. Und ich habe mir ein interessantes Thema gesucht und habe gedacht, ey, kann man eigentlich geistliche Prozesse digitalisieren? Ja, also alles wurde digital, plötzlich kamen Gottesdienste, Abendmahl per Stream, Gebet via Zoom, Segen per WhatsApp. Das Ding kam überall hoch. Wir haben alle damit experimentiert und es war auch wie so eine große Erlaubnis auch dazu, Dinge auszuprobieren, weil es auch einfach notwendig war. Manche haben auch angefangen, das theologisch zu reflektieren, bis hin zu ganzen Ekklesiologien, die dann gemacht wurden, aber das war mir zu groß abgebissen und ich habe einfach gedacht, dann lassen sich geistliche Prozesse digital abbilden oder durch digitale Medien vermitteln. Und dann habe ich auch, habe mitbekommen, wie Leute sich online bekehrt haben, wie Online-Heilungen tatsächlich stattgefunden haben bei ganz, ich sag mal, nüchternen Menschen und Gemeinden, an die gesagt haben, das funktioniert ja wirklich. Kann man online eine echte Gotteserfahrung machen? Das war so eine Frage, die ich hatte. Und welche Rolle spielt dabei auch die körperliche oder die stoffliche, die physische Welt? Das fand ich neugierig, da war ich einfach neugierig. Und dann habe ich mich da mal dran begeben.
Wow. Ja, danke dir. Danke dir für den Überblick. Genau, du hast schon ein bisschen gesagt, worum es geht. Und auch ein bisschen, was du mit rausgenommen hast. Bevor wir tiefer eintauchen, vielleicht erstmal, was spezifisch hast du untersucht in der Arbeit?
Ist natürlich ein riesiges Feld, diese ganze digitale Welt. Und notwendigerweise habe ich mich konzentriert auf digitale Kommunikation, die synchron, interaktiv und evangelistisch war. Mhm. Das heißt, kein Social Media, kein YouTube, keine Webseiten, kein vorproduzierter Content. Sondern einfach Remote-Kommunikation live, die auch in gewissen Grenzen auch Körpersprachliches wahrnimmt, aber auch Nuancen enthält. Und dann habe ich mich entschieden für Alpha-Online-Kurse als ein Tool, um es einfach auch konkret zu machen. Alpha-Kurse sind vielleicht vielen bekannt. Alpha ist ein sehr verbreiteter und auch akzeptierter Kurs. So, und den haben wir selber auch in meiner Gemeinde damals gemacht. 2-mal haben wir das gemacht, 2021 und 2022, online, komplett digital, per Zoom. Ich habe dann mit Alpha Deutschland gemeinsam zusammengearbeitet. Die haben mir Kontakte vermittelt in ganz Deutschland. Ich habe 20 Interviews geführt, qualitativ, mit Mitarbeitenden, mit Teilnehmenden, mit Leitenden, die und ihre Erfahrungen gesammelt, habe teilnehmende Beobachtungen, also Journal geführt quasi bei meinen Beobachtungen, die ich in meinen Kursen gehabt habe und nochmal so Literaturrecherche dazu. Genau, die Forschungsfrage, wie kann der Prozess der Evangelisation mit Hilfe von digitalen Kommunikationsmedien stattfinden? das war sozusagen das Forschungsfeld. Mhm. Um es vorwegzunehmen, Fazit, es gibt nichts, was man nicht auch online machen kann.
Schnelles Fazit, bevor wir da landen, tauchen wir ein. Du hast gesagt, du hast beschäftigt mit der Frage der Glaubenskonversion, also eine Entscheidung zu treffen für den Glauben. Und insofern frage ich mal, erst zur Erkenntnis des Feld, wie verändert sich das Verständnis von Bekehrung für dich im digitalen Raum? Gibt es da aus deiner Sicht eine, keine Ahnung, Bekehrung 4.0? Oder welche Chancen oder Gefahren siehst du darin?
Ja, genau. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie am Anfang die Leute gesagt haben, aber das ist doch nicht real, ne? Wir brauchen doch das Reale, die reale Bedienung. Mhm. Weil wie Leute auch davon gesprochen haben, dass sie, welche Hemmungen sie hatten, das erste Mal in so ein Mikrofon reinzubeten. Ja. Du sitzt doch nach dem Motto nur in Anführungszeichen am Bildschirm, nur am Laptop, nur am Tablet, am Handy oder so.
Ja.
Und dann habe ich natürlich auch, ich habe mich mit der Greifswalder Konversionsstudie befasst. Was ist eigentlich Bekehrung? Was führt dazu, dass Erwachsene zum Glauben finden? Damals war Digitalisierung noch nicht so ein Thema, das war, glaube ich, 2012. Aber so unser Bild von Bekehrung ist schon ziemlich stark geprägt von so dieser Erweckungsbewegung, Erweckungsprediger, Charles Finney zum Beispiel, also so ein eher mechanisch transaktionistisches Verständnis, so wir müssen einfach nur, es braucht ein bisschen eine klare Hirnführung auf so einen Bekehrungsaufruf, ja, so eine konzertierte Aktion, und dann fluppt das auch schon.
Also fetter Event, Aufruf, komm nach vorne, und wenn ich nach vorne gehe, dann ist meine Entscheidung da und dann ist auch alles geritzt.
Ja, genau, am besten mit Hand, also vielleicht, oder in einem Zeltmission oder so, bin ich aufgewachsen, ja. Ne? Und dann haben sie so nach vorne und hast dann einen realen Menschen vor dir und hast vielleicht auch noch, spürst noch den Weg unter deinen Füßen, den du nach vorne zum Kreuz bringst. Dann kannst dich daran erinnern und hast eine haptische Erfahrung und kannst noch den Geruch von Gras im Zelt, an den kannst du dich noch erinnern, und das ist verknüpft mit deiner Bekehrung oder so.
Ja.
Aber dann ist ja die Frage, ist Bekehrung eher eine punktuelle Sache oder ist es ein Prozess? Und es ist sicherlich beides. Menschen brauchen im Schnitt mehrere Jahre, um zum Glauben zu finden. Und was ist denn eigentlich hilfreich? Also was fördert konversive Prozesse? Und da ist es hilfreich, einen Raum zu haben, der von einer bestimmten Haltung bestimmt ist.
Und
paradoxerweise auch eine ergebnisoffene Haltung, vielleicht sogar so eine absichtslose Haltung. Klingt kontraintuitiv, weil man eigentlich denkt, aber wir haben doch eine Absicht, wir wollen ja was. Wir wollen ja eigentlich, dass Menschen zum Glauben finden. Aber es gibt eine Studie, klar, aus dem angelsächsischen Raum von 2019, meine ich, war das, also auch noch vor Corona, die beiden Top-Eigenschaften, die Leuten helfen, über den Glauben zu sprechen, also die Nichtchristen helfen, über Glaubensdinge zu sprechen, sind eigentlich zwei Eigenschaften. Und das höchste gerankte ist zuhören ohne zu urteilen,
okay,
dass man Leute findet, die wirklich zuhören.
Ja.
Und das zweite ist, dass kein Ergebnis erzwungen wird. Also es geht nicht darum, einen Abschluss zu machen, seal the deal sozusagen, wir bringen das Ding jetzt zu Ende. Und diese Haltung, die kann ich natürlich auch digital einnehmen und auch verkörpern. Im wahrsten Sinne verkörpern, digital verkörpern, eher spürbar verkörpern. Mhm. Dazu würde ich gerne auch noch kommen. Mhm. Es gibt diese drei, schon von den Reformatoren her gibt es so drei Ebenen oder drei Facetten, drei Dimensionen einer Bekehrung. Das ist Notitia, Ascensus und Fiducia, kurz gesagt. Ich brauche schon gewisse Informationen. Also ich brauche Wissen, ich brauche Sachinformationen, Inhalt. Ne? Dann brauche ich aber auch sowas wie eine Zustimmung dazu. Also, dass die Leute bereit sind, das auch anzunehmen und damit einverstanden sind. Ja, klingt plausibel, kann ich nachvollziehen, klingt sinnvoll, schlüssig. Und das Dritte ist aber letzten Endes dann auch sowas wie ein persönliches Vertrauen oder ein sich binden wollen. Und das hat einen emotionalen Faktor. Also es gibt keine Bekehrung ohne die emotionale Ebene, zumindest keine nachhaltige, finde ich.
Ja.
So, und das kann ich sogar sehr gut digital abbilden. Ja. Das werde ich gleich noch ein bisschen erklären können.
Ja.
Also im digitalen Raum habe ich einen Erfahrungsraum und ich brauche am Ende auch Konversation, Stückchenweit, um Vertrauen aufzubilden, psychologische Sicherheit, dieses Einverständnis, dass Leute bereit sind, ihr Leben Jesus anzuvertrauen.
Ja, also Learning, das ich erstmal mitnehme, ist grundsätzliche Erkenntnis, Menschen brauchen einen Ort, wo ihnen zugehört wird, und sie brauchen einen, wie soll ich sagen, einen leistungsfreien Raum, wo keine Entscheidung erzwungen wird. Das gilt für Online-Offline erstmal gleichermaßen, und da können wir vielleicht drüber reden, wo das leichter oder auch schwieriger ist, und die genannten drei Schritte, also die Informationen vermittelt zu bekommen, was gibt es beim Glauben zu wissen, eine persönliche Zustimmung dazu zu finden, ja, das, da kann ich mit, und dann aber auch ein Vertrauen entstehen zu lassen. Genau, das sind erstmal Grunderkenntnisse, die für Online wie Offline gelten. Dann frage ich mal, welche Chancen siehst du denn dabei, sowas wie Alpha Online speziell online zu machen gegenüber Offline? Also du hast gesagt, kontraintuitiv an mancher Stelle. Wo würdest du dann sagen, sind echte Vorteile?
Ja, genau. Und da muss man einfach sagen, Zoom oder welche andere Plattform auch immer man nutzt, ne, das Digitale hat auf jeden Fall das Potenzial, einen Raum zu schaffen, den man tatsächlich in Präsenz so nicht erreichen kann.
Okay, das ist spannend. Da muss man ein bisschen tiefer reingehen mit uns.
Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, Alpha Online oder sag einfach Zoom, Glaubenskurse, Glaubensgrundkurse oder irgendwelche Foren oder Welcome Lounges, die digital stattfinden, sind auch eher für jeden. Also es gibt natürlich auch Leute, die ich damit nicht erreiche.
Genau.
Aus verschiedenen Gründen. Aber diesen Raum, also das Potenzial, einen Raum zu schaffen, das liegt tatsächlich an dem Heimvorteil, also dieser Homecourt Advantage. Wie so ein Heimspiel, ja. Du sitzt eben auf deinem Sofa, auf deinem Stuhl, hast deine Decke in der Hand, hast deine Teetasse in der Hand. Du weißt, wo die Toiletten sind. Und hast die größtmögliche psychologische Sicherheit. Und du kannst vor allen Dingen Nähe und Distanz eigenständig, eigenverantwortlich sofort managen und regulieren.
Ja. Kamera an, Kamera aus. Ja, zur Not genau. Einfach die Videowahl verlassen. Ja.
Exakt, ja. Und alleine diese Möglichkeit, eine Exit-Strategie zu haben, die Kamera kurz auszumachen oder das Tablet mal ein bisschen zur Seite zu drehen, das war eine Sache, die in den Interviews immer wieder kam, auch, dass die Leute gesagt haben, ich konnte mit meinen, also auch im Sinne der Achtsamkeit und Eigenverantwortung, ich konnte meine Emotionen viel besser regulieren, als wenn ich in einem noch möglicherweise fremden Raum, in einem fremden Gebäude, in einer Präsenzsituation mit Menschen gesessen hätte. Da wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hingegangen danach. Ja. Und ich hätte mich total awkward gefühlt und total doof irgendwie. Also diese Möglichkeit, Nähe und Distanz zu regulieren, eigenverantwortlich und zwar sofort, das ist tatsächlich einzigartig, finde ich. Ne?
War schon sehr interessant. Ja. Absolut. Genau. Gleichzeitig hast du vorhin auch schon angesprochen, dass Körperlichkeit eine Bedeutung hat, ne? Also das haben wir schon oft hier auch im Podcast gehabt, in der persönlichen Begegnung, digitale Gemeindegründung, die wir haben, da weißt du halt nicht, wie groß sind die Leute, wie riecht die Atem nach dem Gottesdienst, wie ist es, sie in Amt zu nehmen, und manches davon ist sehr schön, dass man es nicht weiß, bei anderen Sachen ist es sehr schade, dass man es nicht weiß. Das heißt, von deiner Untersuchung her, welche Rolle spielt Inkarnation in einer digitalisierten Verkündigung?
Ja, genau. Also, weil ich sag mal, Inkarnation, wenn man es jetzt mal so betrachtet, ist nicht an das Fleischliche. Karne heißt ja einfach Fleisch, ja. Ist gar nicht an das Fleischliche gebunden, okay. Dass ich irgendwie nachher rieche, wie die Person riecht. Ich kann, glaube ich, inkarnieren, auch im Digitalen. Aber dieses physikalisch-stoffliche, dass mir jemand eine Hand auflegt, natürlich, ja. Dieses in Arm genommen werden, das habe ich selbstverständlich dann nicht. Also es ist natürlich irgendwo nicht das Gleiche, wäre ja auch komisch, wenn es so wäre. Aber wenn ich mal überlege, was ist denn eigentlich die Bibel? Also nimm die Briefe des Paulus, die er schreibt. Das ist eine asynchrone Remote-Kommunikationssituation. Jeder Brief an die Korinther oder so. Und da schreibt er sogar eigentlich ja wenn er anwesend ist, wirkt er eigentlich vielleicht eher ein bisschen schwächlich und so, aber das ist für den Heiligen Geist macht es keinen Unterschied. Also geistlich gesehen ist das Medium absolut kein Hinderungsgrund. Nothing, nada. So ein vermitteltes digitales Treffen ist in keiner Weise defizitär im geistlichen Sinne, weil dem Heiligen Geist es schlicht und ergreifend egal ist. Ja, der Heilige Geist gebraucht Schriftrollen und aber auch Bildschirme. Und man kann das Ganze auch andersrum betrachten, dass eine Präsenzveranstaltung ist nicht automatisch gesegnet, nur weil sie in Präsenz stattfindet.
Richtig.
Oder dadurch erfolgreich. Ja? Es ist kein magisches Tool. Ich glaube, es kommt viel mehr darauf an, ob es gelingt, eine Verbindung zu den Menschen herzustellen.
Mhm.
Und vielleicht kann man so Inkarnation ja auch verstehen, dass ich eine Verbindung, dass ich wirklich connecte und nicht im technischen Sinne, sondern eher so auf der Gefühlsebene. Und dafür braucht man halt einen geschützten Raum. Ja. Und ein Learning, was ich hatte in meinen Untersuchungen, war, dass es so scheint, als wenn die Menschen dort, wo sie im Äußerlichen, also im Setting, eine Komfortzone wahrnehmen, viel eher bereit sind, ihre innerliche Komfortzone zu verlassen.
Okay.
Sich auf die auf Gedanken, auf geistliche Gedanken einzulassen, dass es da einen Gott gibt, der mit ihrem Leben was zu tun haben möchte. Und wo sie vielleicht sonst eher skeptisch waren.
Mhm.
Wenn im Äußerlichen unnötige Irritationen sozusagen minimiert sind und da so ein gefühlte Komfortzone da ist, sind sie viel eher bereit auch, oder anders gesagt, die emotionale Ebene war viel schneller erreicht bei manchen als in Präsenz.
Ist ja interessant, ne? Weil das Klischee wäre ja so ein bisschen, dass die durchschnittliche Netflix-Couch-Potato, also sprich die Person, die vorm Bildschirm auf dem Sofa sitzt, eher mit Bequemlichkeit, also genau damit jetzt nicht sich auf irgendwas groß einzulassen, assoziiert wird. Aber was du sagst von der Kenntnis und vom Learning her ist, gerade weil die Person auf seinem Sofa sitzen kann, ist sie bereit, sich viel existenzieller auf diesen Glaubensbildungsprozess einzulassen.
Ganz genau.
Ja. Wow. Also
das ist tatsächlich auch so der Hauptpunkt. Gibt es auch Studien von Barna drüber, die das nochmal irgendwo nochmal viel ausführlicher so auf den Punkt bringen.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist einfach ein Dilemma, ne? Also die Bedürfnisse an die Sehnsüchte der Menschen führen sie ja ein Dilemma. Die Menschen sehnen sich nach Verbindung, also sie sehen sich nach also nach Gemeinschaft, haben da ein Bedürfnis und gleichzeitig fürchten sie sich auch davor.
Ja.
Ja. So, was ist denn, wenn ich wirklich nah bin? Und dieses Nähe-Distanz-Ding kann ich halt, wenn es digital vermittelt ist, ganz anders handeln als in Präsenz.
Okay. Genau, du hast schon gesagt, ist nichts für jedermann. Was würdest du sagen, welche Zielgruppen erreichen solche digitalen Formate besonders gut und welche auch gar nicht? Also meine Erfahrung ist, ich bin Teil einer digitalen Kirche, meine Frau hätte überhaupt keinen Bock drauf, die würde an keinem einzigen Gottesdienst teilnehmen. Für mich stelle ich fest, für mich ist das vollwertig Kirche, mir fehlt da nichts. Wer wird erreicht, wer nicht?
Ich. Mhm. Genau, es gibt natürlich Leute, die haben beruflich sehr viel Bildschirmzeit und sowas wie Zoom-Fatigue ist irgendwie auch so ein Stichwort, was aufkam während der Corona-Zeit und die Leute einfach sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, mich jetzt dann auch noch in meiner Freizeit von Screen zu setzen irgendwo. So, und dann gibt's Leute, die sind einfach so enthusiastisch, temperamentvoll, das sind so touchy persons, die brauchen einfach, die nehmen jeden gleich in den Arm und die sind sofort, ne? Also die haben vielleicht, die sagen, es ist für mich nur das notwendige Übel.
Mhm.
Und dann gibt's aber Leute, die, also ich glaube, gerade Skeptiker kann man gut dadurch erreichen, weil sie tatsächlich, so wie Nikodemus, der ja auch irgendwie nachts kam oder so, ja, so ein bisschen unerkannt auch sein können erst einmal. Dann auf jeden Fall auch Leute, die, man erreicht Leute besser, die alleinerziehend sind, in Lebenssituationen, wo sie vielleicht einen Babysitter bräuchten.
Ja, ja.
Vielleicht, weil sie kein Auto haben. So, du hast dieses ganze Transport-Thema fällt weg. Ich hatte eine Frau, die ich interviewt habe, die sagt, es wäre für mich viel zu viel Aufwand gewesen, abends mich nochmal ein bisschen Schicht zu machen so und nochmal 20 Minuten in irgendein Gemeindehaus zu fahren für einen Alpha-Kurs. Aber wenn ich zu Hause sitzen kann mit meinem Sweater, mit meiner Jogginghose oder so, und die kam eigentlich auch aus dem Business so. Also das hat manchmal ganz praktische Gründe. Eine ältere Dame habe ich interviewt, die sagte, ja, ich habe eine Orthese, also irgendwie so einen Rücken für den Rücken. Und es wäre mir peinlich gewesen, die dann irgendwann abzulegen, aber zu Hause kann ich die einfach abziehen. Und ich war mit da und keiner hat es gemerkt oder so. Also dieses Thema Scham, ich glaube, alle Leute, die irgendwo eine gewisse Scham haben, können das viel einfacher, also es ist viel inklusiver und Milieugrenzen verschwimmen irgendwo auch, weil du eben nicht dich schämst, dass du wenn du kein Auto hast oder so, oder nicht so tolle Klamotten hast, das spielt überhaupt keine Rolle im Zoom.
Ja.
Ich glaube, da erreicht man Leute besser. Es gibt noch eine andere Perspektive auf das Thema Zielgruppe, nämlich die Zielgruppe der Durchführenden, sprich Gemeinden, also insbesondere kleine Gemeinden. Für kleine Gemeinden ist digital echt eine Option, weil das Ganze total aufwandsarm ist.
Ja, genau. Es ist viel aufwandsärmer, und man kann eigentlich sofort damit beginnen.
Mhm. Genau, also klassischerweise gibt es ja diese Alpha-Kurse, das Konzept, dass man es verbindet mit einem einigermaßen aufwendigen Abendessen. Das heißt, es gibt dann über 8, 9, 10, 12 Abende, gibt es dann immer sozusagen ein schönes Essen, empfangsmäßig mit viel Wertschätzung im Gemeindehaus, wo dann Leute an Tischen entweder einen Vortrag oder ein Video hören, darüber ins Gespräch kommen und so weiter. Das braucht die ganze äußerliche Moderation, es braucht braucht die ganze äußerliche Vorbereitung, es braucht dann einen guten Moderator des Abends, dann braucht es Gesprächsleiter an den einzelnen Tischen und so weiter und so fort. Da ist schon viel Aufwand dabei. Das fällt im digitalen Raum natürlich weg. Genau. Gleichzeitig auch die Frage, habe ich erlebt im analogen Raum, genau das kann etwas sein, wo Leute sagen, das habe ich sehr wertgeschätzt, diese Form von Gemeinschaft, die Wertschätzung, die ich durch das Drumherum erfahren habe, das schöne Essen und so weiter. Von da die Frage, wie kann denn digitale Organisation auch so Gemeinschaft und Jüngerschaft darstellen, wenn da halt weniger Körperlichkeit drin ist?
Mhm. Ja, genau. Absolut berechtigte Frage. Natürlich ist es, wie gesagt, auch nicht dasselbe. Es ist nicht 1:1 gleich, ja. Mhm. Trotzdem habe ich immer wieder festgestellt, dass die Leute gesagt haben, irgendwann habe ich ganz vergessen, dass ich in einem Zoom-Raum bin.
Ja.
Und die Leute haben es gar nicht mehr, weil sie, also auf der inhaltlichen Ebene, aber auch auf der emotionalen Ebene miteinander verbunden waren. Und soziologisch gesehen war das absolut ein Gruppenerlebnis. Mhm. Also ein Erfahrungsraum mit echten, auch so Übertragungseffekten, ja, also die Spiegelneuro, ich bin Psychologe oder sowas, aber das haut voll rein, ja, wo die gesagt haben, das hat mich so berührt, und dann hat einer erzählt, von seinen Zweifeln und Fragen oder vielleicht auch von Leid, oder Dinge, die die Person wütend gemacht haben, und die anderen haben gesagt, ja, und das hat mich so, das war Resonanz, absolute Resonanz, ja.
Ja.
Und das ist, finde ich, eigentlich wichtig. Das passiert auch im Digitalen. Insofern ist es schon auch eine Form von Gemeinschaft. Auch wenn ich nicht mal eben meine Hand auflegen kann oder die Person in den Arm nehmen kann oder so. Das ist halt klar, das entfällt. Die Leute haben wir haben auch gemeinsam gegessen, tatsächlich, aber jeder für sich. Ja. Mhm. Wir haben sogar überlegt, ob wir kleine Päckchen machen und es den Leuten irgendwie schicken. Dann hast du natürlich, sobald du sowas beginnst, ist das Thema Skalierbarkeit wieder ein Problem vielleicht, ja. Weil dann hast du nachher doch irgendwie einen logistischen Aufwand. Ja, aber ich würde nochmal eine Sache ergänzen. Ich glaube, die Stärke von digitalen Räumen, insbesondere jetzt das konkrete Alpha Online, wo ich mich mit beschäftigt habe, ist nicht so sehr einfach Content rauszuhauen. Inhalt rauszuhauen, sondern Leute reinzuholen, und die Betonung liegt dann für mich auf sie auch drinnen zu halten. Mhm. Menschen zu integrieren gelingt, glaube ich, online ja vielleicht sogar besser an manchen Stellen so, ne? Insbesondere wenn es so interaktive Medien sind, ne? Also YouTube-Videos gibt's wie Sand am Meer, so, aber einen geschützten Raum zu schaffen, das ist schon etwas. Und das war absolut real. Die Leute haben gesagt, ich hab da irgendeine Frage, war, wie sehr hast du das als geschützten Raum erfahren? Das war sehr, sehr, sehr weit oben. Und die Gegenfrage dann, was hätte denn passieren müssen, damit dieser geschützte Raum nicht mehr geschützt ist? Das sind eher Verhaltensweisen, die übergriffig sind. Das hängt an der Haltung der Leitenden. Werde ich hier bewertet oder vielleicht sogar beurteilt? Solche Geschichten, dann ist so ein geschützter Raum auch relativ schnell, platzt der dann auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, danke. Genau, man hat schon gemerkt, dass natürlich in so einem Rahmen eines solchen Alpha-Kurses auch seelsorgliche Momente auftauchen. Ja, also da offenbaren Menschen etwas von sich und ganz schnell geht es dann auch darum, genau, mit Lebensthemen sich weitergehend zu beschäftigen. Du hast gesagt, das, was eben nicht geht, ist die, wenn gewünscht, ermutigende Hand bei einer Segnung auf der Schulter oder wenn gewünscht und angemessen auch Umarmung, gehen da eben nicht. Was geht deiner Erfahrung nach, was Seelsorge angeht im digitalen Raum?
Voll viel. Und auch da geht es sogar manchmal etwas besser, sogar wenn ich die Person gar nicht kenne.
Ja.
Weil ich mich ganz anders auf das einlassen kann, was die Person sagt und nicht, was ich sehe. Weil ich natürlich nicht vorurteilsfrei oder so komme, sondern ich auch selber unbewusst stecke ich Leute schnell in Schubladen hinein. Das passiert ja innerhalb von Bruchteilen, Sekunden, dass ich, ach so, ich weiß schon so ungefähr, aber wenn ich jetzt angenommen, mein Gegenüber hat die Kamera aus, kann ich mich sogar noch mehr vielleicht darauf einlassen, was sie sagt und wie sie es sagt, als wenn sie mir live gegenüber sitzt. Ja. Mir scheint eigentlich, dass das Digitale besonders geeignet ist, tatsächlich, oder es steht sozusagen in Einklang mit der Haltung, die nötig ist, als Seelsorgender oder auch als Leitender für evangelistische Kurse. Das mescht eigentlich ziemlich gut. Ja.
Ich höre das alles so und bisher habe ich jetzt keine Killer-Argumente gehört, warum man einen Alpha-Kurs nicht online machen sollte. Warum passiert das denn nicht viel mehr online? Warum gibt es nicht viel mehr Gemeinden, die das online schon durchführen?
Da kann ich natürlich nur mutmaßen.
Ja, dann mutmaß doch mal gekonnt.
Vielleicht ist es am Ende doch die Verknüpfung mit der Pandemie. Das war einfach nötig. Das wurde uns auferlegt. Es war keine absolut freiwillige Entscheidung. Es ist vielleicht auch ein bisschen die Frage der Gedanke des Feierns. Also ich glaube, ich kann natürlich nochmal anders feiern in Präsenz. So, wenn ich sage, ich will das wirklich feiern, so, ne, dann mache ich es auf jeden Fall doch vielleicht auch irgendwie groß und laut in Präsenz oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob es da schon Erkenntnisse zu gibt. Das entzieht sich aber auch so ein bisschen meinem Kenntnisstand, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja. Okay.
Es gibt, weiß nicht, ob du gleich noch fragen würdest oder so, aber es gibt ja auch Dinge, die digital nicht so gut gehen, wie ja. Präsenz. Vielleicht passt das ja auch gerade. Mhm. Also es gibt einen Autor, Benjamin Windle, der hat ein Buch geschrieben, 2022, Digital Church in a Lonely World, 7 Ingredients of Church Community. Mhm. Also die 7 Zutaten von kirchlicher Gemeinschaft, digitale Kirche in einer einsamen Welt, auch ein krasser Titel. Und er sagt eigentlich, von diesen 7 Ebenen oder Schichten, sagen wir mal, von Gemeinschaft, gibt es 4, die ich sowohl online als auch in Präsenz ganz gut machen kann und 3, die eigentlich nur in Präsenz funktionieren.
Oh, okay. Welche wären das?
Ja, genau. Ich habe jetzt die englischen Begriffe hier vor mir. Also das eine ist Spiritual Engagement, dass ich einfach generell über geistliche Themen rede, miteinander bete. Predigt, also Verkündigung wäre das zweite. Das funktioniert sowohl online als auch in Präsenz natürlich. Lobpreis und Gebet. Und auch Evangelisation, das wären die 4 Punkte. Mhm. Die funktionieren, vielleicht kann man das auch irgendwie in den Shownotes nochmal verlinken oder so, können wir vielleicht machen.
Ja, sehr gerne.
4 Sachen, die sowohl online als auch in Präsenz gehen. Und sein Fazit ist aber, dass er sagt, eigentlich also dieses zwischenpersönliche Verantwortung übernehmen, also auch vielleicht im diakonischen Sinne wirklich Verantwortung für andere Menschen übernehmen und ihnen zu helfen, ist ja ein Ausdrucksform von gemeindlicher Gemeinschaft. Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn es darum geht, vielleicht auch praktisch zu helfen oder so. Ne?
Ja.
Dann auch unbequeme Gastfreundlichkeit, also Menschen aufnehmen, sie zum Essen einladen, Leute, die nicht in meiner Komfortzone sind, Fremde, zu sagen, hey, komm mit, also sonntags vielleicht sogar, hast du heute schon was vor, bist du vielleicht einsam, dann komm mit, wir essen was zusammen, verbringen den Nachmittag zusammen.
Ja.
Und dann eben institutionelle Physicality, also Also sowas wie liturgische Dinge, Kasualien, klar, Kindersegnungen, Trauungen, Hochzeiten.
Taufen.
Beerdigung, Taufen ist digital natürlich schwieriger, eigentlich nicht. So, das geht jetzt über das Evangelistische natürlich weit hinaus. Aber man merkt natürlich auch klar, dass es eigentlich, ja, jede gemeindliche Form hat vielleicht so auch ihre Defizite.
Das ist mit Sicherheit so. Was würdest du sagen, wenn du mal so die Überblick deiner Forschung anguckst, was hat dich selbst am meisten überrascht oder auch zum Umdenken gebracht?
Ja, gute Frage. Ich denke, es geht schon so drum, die Wichtigkeit von so einem geschützten Raum, Leuten nichts überzustülpen, sondern die Wichtigkeit, dass so eine psychologische Sicherheit zu haben, dass eine Bekehrung auch nachhaltig ist irgendwo, ja. Also es ist wirklich nicht nur Wissen ist und auch ein Einverständnis, sondern auch sowas wie eine Vorfreude darauf oder so. Ja, ich will das wirklich gern. Ich merke, da gibt es einen Gott, der was mit mir zu tun haben will, und dafür braucht es eben diesen geschützten Raum und auch diese Haltung, vielleicht auch der Absichtslosigkeit, und dass das über diesen Heimvorteil so gut zu erreichen ist, wenn Leute tatsächlich ihr Umfeld haben, ihr Setting haben, dass sie da mehr bereit sind, sich auf der anderen Ebene schneller auch auf der inneren Ebene sozusagen die Komfortzone zu verlassen, wenn äußerlich sie safe sind. Das war auf jeden Fall ein großes Learning, würde ich mal sagen. Ja.
Wenn wir den Blick mal weit nach vorne werfen, genau, also wir haben als Allianzmission mit der Region Digital angefangen, aus der Erkenntnis heraus, dass wir sehen, von den globalen Strömungen her, dass wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahrzehnten Digitalität globale Missionen an vielen Stellen verändern wird, nicht überall fundamental, aber auf jeden Fall überall peripher. Was siehst du an Auswirkungen von den Erkenntnissen, die du jetzt gewonnen hast? Wie werden sich Glaubensbildungsprozesse verändern oder auch die Art, wie Gemeinden Leute Richtung, also evangelistisch zum Glauben einladen? Was kann sich verändern? Was sollte sich verändern?
Da seid ihr natürlich in der Region digital die Speerspitze. Das fällt mir schwer, da also auch da kann man natürlich nur mutmaßen. Ich überlege, also als ich angefangen habe mit meiner Arbeit hier, mit meiner DIS, war KI eigentlich noch gar kein Thema.
Ja.
2021 war das noch nicht so, und dann kam das aber im Laufe der Arbeit. Abgeschlossen habe ich es ja, wie gesagt, eigentlich erst so vor knapp anderthalb Jahren, und da war KI natürlich ein Riesenthema schon. Und das ist, glaube ich, etwas, was das wird ja nicht wieder verschwinden, ne? Also das wird uns beschäftigen. Und spannend finde ich dann einfach den Gedanken, welche Rolle spielt Intimität? KI hat es ja geschafft, den menschlichen, den Sprache für sich zu vereinnahmen oder vereinleiben, nee. Also zu nutzen, so.
Ja.
Bei diesem Code auch zu knacken und zu gebrauchen. Also es ist tatsächlich möglich, dass Menschen mit KI als Gegenüber sowas wie Intimität erleben.
Allerdings.
Das ist
und zwar nicht zu knapp.
Das ist total real.
Ja.
Das wiederum führt natürlich zu der Frage, kann ich mich eigentlich selbst bejüngern mit einer Jüngerschafts-App oder so, ja? Oder mit einer Evangelisations-App und mit einem Chatbot, der ja mit einer entsprechenden KI dahinter hinterlegt ist. Darauf habe ich spontan noch keine Antwort. Ich kann mich nur erinnern, irgendwann war das vor ein paar Jahren, das muss auch so 4-5 Jahre her sein, da wurde der damalige Ratspräsident der EKD, Heinrich Bedford Strom gefragt, wenn er sich von einem Roboter segnen lassen würde. Ich glaube, das war auf irgendeinem Kirchentag, und dann sagt er, ja klar, das Wort wirkt immer, das Wort wirkt. egal, ob es mir von einem Roboter zugesprochen wird oder von einem Menschen. Ich bin da zögerlich. Also ich glaube, dass man digital vieles vermitteln kann. Dahinter stehen natürlich immer noch Menschen. Ich brauche nicht das Physikalische, ich brauche nicht das Haptische, unbedingt das stofflich-körperliche. Aber das sind Fragen einfach, die sind für mich noch offen so irgendwo. Ja.
Danke dir. Viele Fragen konnten wir beantworten, ein paar dürfen offen bleiben. Genau, zu dem, was du eben gefragt hast, nämlich was KI so ermöglicht. Wir haben früher hier im Podcast schon mal Christian Kaspari von Missionswerk Hockelbach gehabt, die einen Alltagscoach für Alltagsmissionare am Start haben, der dich einfach unterstützt dabei, im Gespräch alltäglich missionarisch unterwegs zu sein. Ich möchte auch nochmal verweisen auf BibleChat.ai. Das ist auch ein Chatbot, wo ein Large Language Model trainiert ist auf Basis der Lausanner Verpflichtung, also auf Basis der missionarisch global anerkannten Grundlagenpapiere, und sie ein eigenes Large Language Model vorbereitet und trainiert haben, das halt speziell für christliche Kommunikation vorbereitet ist, das tatsächlich auch richtig gute Glaubensgespräche führt. Wer Lust hat, kann es gerne mal ausprobieren. Ich verlinke euch sowohl BibleChat als auch den Verweis auf das in Open Source verfügbare Large Language Model in den Shownotes, wie auch die von Stefan genannte Forschungsarbeit zu den sieben Zugängen, und die Frage an dich auch, wie kommt man denn an deine Doktorarbeit, wenn man sagt, ich möchte die gerne mal ganz lesen und davon lernen?
Können wir vielleicht auch einfach verlinken.
Mhm.
Also die ist bei ProQuest, ist sie quasi erschienen, also die ist auch nur digital, ja. Ist jetzt nicht irgendwie als Buch bestellbar oder sowas, ja. Aber machen wir jetzt auch einfach einen Link da rein.
Ja, das machen wir. Also wer Lust hat, da weiter zu lesen, muss sich durchs Englische hindurchquälen, aber es lohnt sich, da ein bisschen reinzutauchen, was Stefan entdeckt hat. Und damit landen wir für heute. Stefan, ganz herzlichen Dank dir fürs Dabeisein, für die Einblicke, für das, was du an Arbeit da investiert hast. Bei uns hat der Gast das letzte Wort, nämlich du darfst unseren Podcast schließen. Welchen einen Satz gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Beziehung geht vor Tool. Das ist für mich ganz wichtig. Beziehung geht vor Tool. Das Wichtigste ist zu connecten. Nicht technisch, sondern eben persönlich. Das wäre sozusagen mein Schlusswort. Vielen Dank, Simon, dass ich dabei sein durfte.
Danke für dein Interesse. Digital und Real ist der Podcast der Region Digital von der Allianz Mission. Alle Informationen unter allianzmission.de/regiondigital.